So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich eröffne die 96. Sitzung des Finanzausschusses, öffentliche Anhörung. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich begrüßen und begrüße auch alle anwesenden Sachverständigen, aber auch die, die uns per Videoschalte zugeschaltet sind. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus Zeitgründen nicht einzeln begrüße. Ein herzliches Willkommen auch den Gästen auf der Tribüne und selbstverständlich den Kolleginnen und Kollegen. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Das ist die Bundestagsdrucksache 20/11947. Sobald Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Ihr Name bitte, Herrn Ministerialdirigenten Dr. Meissner begrüßen. Es ist bei mir noch angemeldet Frau Oberregierungsrätin Selin, die aber nicht. Die, okay, Frau Oberregierungsrätin Selin ist dann zugeschaltet. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die höchstwahrscheinlich auch zugeschaltet sind. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 14 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe Die Linke erhalten ein Zeitfenster von 5 Minuten. In diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen formuliert werden, klar, desto mehr Zeit bleibt dementsprechend für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Und wenn möglich, nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, das haben wir schon, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme noch einmal namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofones gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon nicht bereits vor dem Redebeitrag zu verwenden. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, untersagt ist. Dann wollen wir mit der Anhörung beginnen. Und als erstes hat das Wort für die SPD Kollege Malfi, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde sich an Professor Dr. Alfons Ballmann richten. Und mir geht es zunächst mal um eine Einordnung, Bewertung der Ziele der Tarifermäßigung. Wir machen das Ganze ja, weil wir sozusagen Gewinnschwankungen abmildern wollen im Zuge des Klimawandels und allgemein schwankender Witterungsbedingungen. Wie bewerten Sie die Wirksamkeit der verlängerten Tarifermäßigung bis zum Jahr 2028, auch vor dem Hintergrund einer geforderten Entfristung? Und inwiefern kann die Tarifermäßigung tatsächlich dazu beitragen, Liquiditätsengpässe und Gewinnschwankungen in der Land- und Forstwirtschaft abzufedern?
Bitte, Herr Professor Ballmann.
Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Also erlauben Sie mir zwei Vorbemerkungen. Also eine umfassende wissenschaftliche Bewertung der ganz konkreten Wirkung der vorgesehenen Tarifermäßigung ist schwierig, denn sie würde erfordern, dass nicht nur Buchführungsergebnisse wie etwa von Testbetrieben vorliegen, auf die ich mich dann im Folgenden auch noch stütze, sondern auch Zugang zu repräsentativen Einkommensteuererklärungen beispielsweise vorhanden wären, die etwa sonstige landwirtschaftliche, landwirtschaftsnahe Einkommen sowie auch Einkünfte des Ehepartners offenlegen und aus denen letztlich auch die Grenzsteuersätze erkennbar sind. Bedauerlicherweise gibt es einen solchen wissenschaftlichen Zugang nicht. Entsprechend muss ich mich im Folgenden auf grobe Abschätzungen stützen, die letztlich auf Plausibilitätsüberlegungen basieren. Zur Frage der Wirksamkeit. Die Einkommen der deutschen Landwirtschaft waren in den letzten Jahren durch Dürren, Preisvolatilitäten und nicht zuletzt durch Preissteigerungen für Betriebsmittel geprägt. Entsprechend gab es erhebliche Einkommensschwankungen in der Landwirtschaft. Das letzte Wirtschaftsjahr 2022/23 führte zu einem Rekordgewinn für die Landwirtschaft insgesamt bzw. im Durchschnitt. Und das oberste Viertel der Haupterwerbsbetriebe beispielsweise erzielte Gewinne von durchschnittlich mehr als 200.000 Euro pro Betrieb. Das sind zumeist überdurchschnittlich große und intensiv wirtschaftende Betriebe, die für den Großteil der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland sogar verantwortlich sind. Diese Betriebe dürften aufgrund ihres zumeist hohen und vor allen Dingen auch kontinuierlich hohen Grenzsteuersatzes kaum von der Tarifermäßigung profitieren. Anders sieht es wahrscheinlich für durchschnittliche Betriebe aus. Diese hatten beispielsweise in 2020/21 einen durchschnittlichen Gewinn von etwa 49.000 Euro, im Folgejahr von 75.000 Euro und in 2022/23 einen von 106.000 Euro. Und bei solchen Betrieben hängt dann die steuerliche Entlastung der Tarifermessung ganz stark vom sonstigen Einkommen auch mit ab. Wenn also beispielsweise der Ehepartner ein hohes eigenes Einkommen hat oder größere Einkünfte beispielsweise aus erneuerbaren Energien vorliegen, ist möglicherweise die Entlastung ebenfalls gering. Wenn dagegen das Ehegattensplitting greift, weil der Ehepartner wenig oder nichts hinzuverdient, dann sieht es natürlich anders aus. Am stärksten dürften die positiven Einkommenseffekte wohl bei den unterdurchschnittlich erfolgreichen Betrieben sein. Von denen gibt es sehr viele. Die sind zumeist auch kleiner, wobei es eben auch mittelgroße, stark spezialisierte Betriebe gibt, die aufgrund ihrer Spezialisierung eine hohe Volatilität aufweisen. Also so viel vielleicht zur allgemeinen Ordnung. Jetzt nochmal zu den Liquiditätswirkungen. Hier muss man einfach im Hinterkopf haben, durchschnittliche Haupterwerbsbetriebe in Deutschland verfügen über ein Eigenkapital von etwa 900.000 Euro bei gleichzeitigen Verbindlichkeiten von durchschnittlich unter 250.000 Euro. Tatsächlich dürfte das Eigenkapital infolge der hohen Bodenwerte sogar noch weit höher sein. Auch gibt es in der Landwirtschaft ja ohnehin eine Gewinnglättung über zwei Wirtschaftsjahre, sodass die Effekte der jetzigen zusätzlichen Tarifermäßigung durch den Grenzsteuersatz schon relativ stark abgemildert sind. Und vor diesem Hintergrund erscheinen Steuervorteile, selbst wenn sie in einer Größenordnung von 2.000, 3.000 Euro im Jahr vorkommen, wenig liquiditätsrelevant, zumal sie nicht unbedingt in kritischen Jahren liquiditätswirksam wären. Und vor diesem Hintergrund sehe ich die Entfristung eigentlich als wenig zielführend an, sondern eher als Steuergeschenk wie viele weitere Steuergeschenke, die es momentan für die Landwirtschaft ohnehin schon gibt.
Vielen Dank. Dann für die CDU-CSU, Frau Kollegin Tillmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Wagner vom Thüringer Bauernverband, der bestimmt aufgrund der letzten Bemerkungen jetzt schon einiges auf der Seele hat. Ich würde Sie gerne bitten, darzustellen, wie sich diese Gewinnglättung auf ostdeutsche Betriebe auswirkt. Wir haben ja in vielen Bereichen mittlerweile die deutsche Einheit verwirklicht. In der Landwirtschaft ist die Struktur aber noch deutlich anders. Im Gesetzentwurf, Herr Dr. Ballmann, ist von 333 Euro die Rede, nicht von 2000 Euro. Und Herr Wagner, mich würde interessieren, wie viele davon im Osten landen durch die Gewinnglättung.
Bitte, Herr Dr. Wagner.
Vielen Dank, Frau Tillmann. Also die erstmal am Anfang, weil der Herr Professor Ballmann auf den Gewinn landwirtschaftlicher Betriebe abstellte. Wir müssen da unterscheiden zwischen Gewinn von Haupterwerbsbetrieben und Gewinn von juristischen Personen. Und bei den Zahlen, die Herr Ballmann dargestellt hat, Gewinn von Haupterwerbsbetrieben, das hat mit dem Gewinn von GmbHs oder anderen juristischen Personen nicht viel zu tun, sondern entspricht eher dem Rohergebnis, den ein Betrieb erwirtschaftet, aber auch nicht ganz, weil dann auch die Investitionen abgezogen werden müssen. Also der Gewinn eines einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes ist das, was er an Überschuss erwirtschaftet, an Arbeitgeber brutto, und dann bleibt irgendwann noch ein Gewinn übrig. Von der jetzt angesprochenen Tarifglättung sind in Thüringen ca. 20% der Betriebe erfasst, mit knapp ungefähr auch 20% der Fläche, weil diese Tarifglättung ausschließlich auf die Personengesellschaften abstellt, also auf landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe oder auch auf GBRs, wo sich zwei oder drei Landwirte zusammengetan haben. Juristische Personen sind davon nicht betroffen. Und deswegen sehen wir das auch als Wortbruch der Bundesregierung, ein Entlastungspaket vorzulegen, weil in dem Paket ist für 80% der ostdeutschen Landwirtschaft nichts drin, und also ist eine Null drin. Und das kann man dann auch nicht als Entlastungspaket für die Landwirtschaft verkaufen. Und jeder, der dann da reinblickt und das sieht, wird davon enttäuscht sein, von dem, was das Paket darstellen sollte. Und selbst bei der jetzt vorgesehenen Entwurf für die Tarifglättung in den Haupterwerbsbetrieben lesen wir zwischen den Zeilen, dass darauf abgestellt wird, auch Anlagenverkäufe aus dem Einkommen herauszurechnen, was dann wieder für eine extra Bürokratie sorgen würde und was auch ein Systembruch darstellt mit der bisherigen Art und Weise der landwirtschaftlichen Einkommensermittlung und der Tarifglättung, wie sie bisher angewendet war.
Darf ich eine Nachfrage stellen? Herr Vorsitzender, wir hatten ja am Freitag die Debatte im Deutschen Bundestag und Frau Künast hat dann dazwischen gerufen, naja, die ostdeutschen Betriebe sind ja anderweitig entlastet. Deshalb würde mich mal interessieren, bei den Belastungen, ob es da auch Besonderheiten zwischen Ost-West gibt oder ob die Ostlandwirtschaft bei den Belastungen genauso belastet ist wie ganz Deutschland.
Da gelten für uns als juristische Betriebe die gleichen Regeln wie in ganz Deutschland. Also mir ist nicht bekannt, dass wir als ostdeutsche Betriebe da aktuell noch irgendwelche Entlastungen haben. Das mag in der Vergangenheit anders gewesen sein, als es für ostdeutsche Betriebe aufgrund der Bevorzugung bei der ELA-Mittelverwendung innerhalb der Bundesrepublik höhere Investitionszuschüsse gab für Stallbauten oder Ähnliches. Aber das gehört der Geschichte an.
Danke.
Danke, dann machen wir weiter mit Bündnis 90 den Grünen. Kollege Dr. Schäfer, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Schulz von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Wenn wir zurückblicken auf die Dürrejahre 2018-2019, könnten Sie da beschreiben, wie sich die Tarifglättungsmaßnahmen konkret auf die wirtschaftliche Stabilität der landwirtschaftlichen Betriebe in diesen Dürrejahren ausgewirkt haben? Und könnten Sie uns erläutern, inwiefern die Tarifglättung landwirtschaftlichen Betrieben Planungssicherheit in Zeiten von Großwetterereignissen und dem Klimawandel bietet? Vielen Dank.
Bitte, Herr Schulz.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Steuer, was Liquidität angeht, ist das mit der Steuergesetzgebung halt immer so ein Problem, weil die Steuern immer im Nachhinein bezahlt werden. Man zahlt ja nicht im gleichen Jahr Steuern, wie die guten oder die schlechten Gewinne eingefahren worden sind. Man hat allerdings das Problem, dass es manchmal sein kann, dass man in einem Jahr aufgrund von guten Preisen, guter Ernte relativ hohe Gewinne einfährt. Und die Steuern dann ein, zwei Jahre später, jetzt sind es ja eher zwei Jahre, durch die Corona-Maßnahmen haben die Finanzämter ja länger Zeit bekommen, zwei Jahre später die Steuern dafür bezahlen muss und dann das Problem hat, dass man dann gerade in einem Zeitraum ist, wo die Gewinne gerade und die Einkünfte gerade schlecht sind und man zusätzlich diese Steuerlast hat. Das ist eher ein Problem, was bei den Betrieben da ist. Aus unserer Sicht ist aber die Gewinnglättung gerade für die kleinen und mittleren Betriebe schon von Vorteil, weil viele kleine und mittlere Betriebe mehrere Betriebszweige haben und gerade in den letzten Jahren, mindestens 10 Jahren, die Gewinne doch sehr geschwankt haben und man nicht in das Problem kommt, dass man, wenn man in einem Jahr einen richtig hohen Gewinn hat, plötzlich im Spitzensteuersatz unterwegs ist und vielleicht im nächsten Jahr vielleicht schlimmstenfalls gar keine Steuern bezahlt. Gleichwohl ist es so, dass ich heute Morgen auch nochmal mit meinem Steuerbüro telefoniert habe, um einfach mal zu erfragen, wie sich das dann auswirken würde auf die Betriebe. Ich sitze hier in Niedersachsen, also sind eher durchschnittliche Betriebe, die hier auch wirtschaften. Meine Steuerberaterin hat mir schon bestätigt, dass diese Gewinnglättung, die es seit 2014 gibt, für die Betriebe Vorteile gebracht hat. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, bei allen Betrieben, die sie jetzt mal anonym da verglichen hat, hat das nicht dazu geführt, dass die Verluste, die durch die Agrardieselvergütung jetzt entstehen, dadurch ausgeglichen werden. Das heißt, wir brauchen da mehr Maßnahmen. Das Agrarpaket schlägt auch mehrere Maßnahmen vor und ich würde vielleicht noch mal darauf drängen, dass auch die Marktstellung der landwirtschaftlichen Betriebe jetzt endlich mal verbessert wird. Das ist in diesem Agrarpaket auch angeklungen. Des Weiteren ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, wenn ich jetzt schon mal im Finanzausschuss was sagen darf, dass wir endlich dazu kommen, dass wir den Umbau der Tierhaltung zu einer gesellschaftlichen akzeptierten Tierhaltung vorantreiben müssen. Und dafür brauchen wir aus Sicht der Borchert-Kommission eine Mehrwertsteuererhöhung. Wir müssen nicht gleich die Mehrwertsteuer um 12% erhöhen. Wir können da sicherlich erstmal mit kleineren Beträgen anfangen. Aber prinzipiell, wenn wir die Sicherheit den landwirtschaftlichen Tierhaltern Sicherheit bieten wollen, dann müssen wir denen langfristige Verträge bieten und dafür brauchen wir auch eine langfristige Finanzierung und aus unserer Sicht ist das dann die Mehrwertsteuererhöhung. Ein dritter Punkt wäre noch, dass wir endlich dazu kommen müssen, den Bodenmarkt so zu reformieren, dass landwirtschaftliche Betriebe überhaupt noch Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen haben und nicht irgendwelche Großinvestoren die Preise bestimmen. Wir haben dazu vorgeschlagen, dass zumindest Existenzgründer von der Grunderwerbsteuer befreit werden müssen. Bis zu einer bestimmten Hektargrenze müssen sie erstmal Flächen kaufen können, ohne dass sie dadurch erstmal gleich am Anfang schon steuerlich belastet werden. Das wäre ein erster Schritt. Weil viele andere Schritte müssen da folgen. Und zum Schluss will ich aber auch mal ein Lob aussprechen für das Agrarpaket, was jetzt vorgelegt worden ist. Es ist dort eine Weidemilchprämie ist die Einführung einer Weideprämie vorgeschlagen worden. Und das begrüßen wir sehr, dass diese umgesetzt wird, weil gerade die Weidehalter, die nicht sehr extensives Grünland haben, doch die großen Verlierer der Agrarreform gewesen sind und wie dieses jetzt kompensieren können.
Vielen Dank. Für die FDP, Kollege Mordhaus, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Schulz, was halten Sie von der Entfristung der Tarifglättung?
Herr Schulz.
Ja, die Entfristung der Tarifglättung ist für uns enorm wichtig. Also wir halten es auch für richtig, das jetzt nicht nur zeitlich befristet zu machen. Sie schlagen jetzt in diesem Gesetzpaket vor, das erstmal nur über 6 Jahre zu machen, also 2x3 Jahre. Und wie gesagt, die vergangenen 10 Jahre haben jetzt gezeigt, dass diese Gewinnglättung doch für die Betriebe Vorteile bringt. Von daher ist es aus unserer Sicht auch vorteilhaft und wünschenswert, sie unbefristet fortzusetzen.
Vielen Dank. Herr Schulz, haben Sie in dem Entwurf zur Tarifglättung irgendwelche Regelungen gefunden, die Ostdeutschland ausschließen oder liegt das eher an der rechtlichen Sortierung oder auch Erfahrung, Tradition aus Ostdeutschland, dass es dort laut Herrn Dr. Wagner gewisse Probleme gibt?
Bitte, Herr Schulz.
Es schließt die ostdeutschen Betriebe nicht aus, aus unserer Sicht. Von dieser Gewinnglättung haben Das muss man ganz klar sagen. Natürlich immer die Betriebe Vorteile, die schwankende Einkommen unterhalb des Spitzensteuersatzes haben. Wenn ich hohe Einkommen habe und sowieso immer im Spitzensteuersatz unterwegs bin, egal ob die Preise gut oder schlecht sind, weil ich einfach einen top aufgestellten Betrieb habe, dann werde ich von dieser Gewinnglättung nicht dementsprechend profitieren. Profitieren werden vielfach viehhaltende Betriebe, weil die Preisschwankungen da zumindest in den letzten Jahren höher gewesen sind, sei es 3 Jahre katastrophale Preise im Schweinemarkt, aber auch immer wieder im Milchsektor kennen wir das sehr stark, dass die Preise von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken und damit auch die Gewinne. Und wie sich das mit den juristischen Personen verhält, da kann ich sehr wenig zu sagen, weil ich da mich dann auf sehr dünnem Eis bewege. Ich kann das nur für die landwirtschaftlichen Betriebe, die als Familienbetriebe geführt werden, bewerten. Juristische Personen, da bin ich zu schlecht drin.
Okay, vielen Dank, Herr Schulz. Herr Dr. Wagner, was könnte man machen, um bei den ostdeutschen Betrieben die Tarifglättung möglichst besser zur Anwendung kommen zu lassen?
Bitte, Herr Dr. Wagner.
Vielen Dank. Also die Agrarstruktur in Ostdeutschland ist ja jetzt seit 30 Jahren juristisch, also die ist so gewachsen. Das ist eine gewachsene, gefestigte Agrarstruktur in Ostdeutschland, wie auch die Betriebe im ländlichen Raum entsprechend verwurzelt sind und die auch entsprechend Mitarbeiter haben, die die Arbeit erledigen. Die Tarifglättung ist, wie gesagt, für juristische Personen nicht anwendbar. Juristische Personen brauchen eine Risikoausgleichsrücklage. Das heißt, in guten Jahren könnten wir steuerfrei einen gewissen Anteil von unserem Gewinn in eine Risikoausgleichsrücklage zurücklegen. Man kann die Höhe dieser Risikoausgleichsrücklage deckeln, indem man einen Betrag pro Hektar dafür annimmt. Und in schlechten Jahren kann dann der Betrieb aus dieser Risikoausgleichsrücklage entnehmen und damit sein Betriebsergebnis verbessern. Das führt per se auch nicht zu insgesamt weniger Steuern, sondern zu einer Verschiebung der Steuerzahlung. Während der Ansparphase würden die Betriebe die Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag auf diese Gewinne nicht leisten müssen. Im Jahr, in dem ein Verlust ist, wird dann aus dieser Ausgleichsrücklage entnommen, aus der Risikoausgleichsrücklage entnommen und das Ergebnis damit des Betriebes verbessert. Wenn diese Rücklage nicht da ist, macht der Betrieb einen starken Verlust und schreibt dann Verlustvorträge, die dann in den fortfolgenden Jahren wieder aufgebraucht werden. Dadurch ist es nur eine Steuerverschiebung. Also konkrete Antwort auf Ihre Frage, juristische Personen in Ostdeutschland, Risikoausgleichsrücklage, um für schwierige Jahre gewappnet zu sein. Und auch nochmal, was Gewinne in der Landwirtschaft angeht, wir haben Stand 2022 für landwirtschaftliche Arbeitnehmer einen Bruttoverdienst von 14,63 Euro, zwar ohne Sonderzulagen, aber das ist unter den aktuellen Mindestlohn. Und diesen Mitarbeitern haben Sie mit dem Agrardiesel den Lohn gekürzt.
Vielen Dank, Herr Dr. Wagner, oder auch nicht vielen Dank, aber vielen Dank für die Antwort. Nur eine kurze Frage noch. Wenn Sie die Wahl hätten, die Tarifglättung wird eingeführt oder sie wird nicht eingeführt, was würden Sie nehmen?
Bitte, Herr Dr. Wagner.
Ja, wir sind ja für die gesamte Landwirtschaft verantwortlich. Wir nehmen natürlich die Tarifglättung mit für unsere Haupterwerbsbetriebe und die Einzelpersonen, Landwirte. Aber wie gesagt, 80% der Landwirte in Ostdeutschland, für die ist es eine große Enttäuschung.
Dankeschön. Für die AfD, Kollege Glaser, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Unbeschadet der Tatsache, dass wir 22 die Verlängerung des 32C ja gefordert hatten hier im Bundestag und abgelehnt worden sind von allen hier vertretenen Parteien, will ich trotzdem mal zunächst mich zuwenden noch der Analyse des Bundesrechnungshofes, der sich ja sehr kluge Gedanken gemacht hat. Zumindest stellt sich das so dar, wenn man das liest. Und auch dabei basiert auf eigenen Untersuchungen, die er in 2021 gemacht hat. Das mündet alles in die Aussage, es begünstigt die Regelung überwiegend Gewinnschwankungen, die andere Ursachen haben. Das heißt also, es wird eigentlich vom Bundesrechnungshof dargestellt, dass das kontraproduktiv sei. Und meine Frage richte ich an Herrn Schmidtberg vom Deutschen Finanzrichterbund unter dem Aspekt systematischer Betrachtungsweisen und dogmatischer Betrachtungsweisen. Ist unter diesem Aspekt wenn man diese Faktizität des Bundesrechnungshofs zugrunde legt, ist das ein tatsächlich hilfreicher und auch systematisch und dogmatisch zu rechtfertigender Vorgang oder ist das eher kritisch zu sehen?
Bitte, Herr Schmitzberg.
Ja, danke, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Das betrifft ja die Frage, wenn Sie sagen, hier werden anders als es im ursprünglichen Gesetzentwurf in der Begründung ja schon zur Vorgängerregelung auch drin war, werden andere Effekte begünstigt, dann betrifft das natürlich letztlich die Frage Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz auch im Hinblick auf Folgerichtigkeit. Da kann man in der Tat Kritik üben, das wird auch zum Teil ja gemacht, dass hier ganz andere als die entsprechenden originären landwirtschaftlichen Einkünfte mit und deren Schwankungen noch mit berücksichtigt werden. Es gibt dazu ein Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts aus jüngster Zeit vom 24. April 2024. Da haben die Kollegen in Hannover sich auch mit dieser Frage beschäftigt und sind in der Tat zu einer negativen Antwort gekommen, weil man da tatsächlich Probleme sieht, dass nicht sämtliche Lebenssachverhalte, die zu Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft führen, den Folgen des Klimawandels unterliegen. Und man natürlich dann die Frage stellt, ob die Gesetzesbegründung eine solche Bevorzugung der Landwirtschaft noch trägt. Und wir haben ein anderes Beispiel noch genannt. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass Einkünfte allein aus der Verpachtung ehemals selbst oder durch einen Rechtsvorgänger bewirtschafteten Betriebs erzielt werden. Und da haben wir gesagt, das ist eine Sache, die im Grundsatz nicht von der Witterung abhängt, weil die Pacht ist vereinbart, die ist unabhängig von den klimatischen Einflüssen, ist die immer gleich. Und das wären eben auch Sachverhalte, die hier mit reinkommen. Da haben die Kollegen, ohne dass sie das dem Bundesverfassungsgericht vorlegen mussten, eine tatsächlich negative Ausführung zu gemacht. Das ist überhaupt natürlich etwas schwierig, bei einer Begünstigung im Steuerrecht mal zum Bundesverfassungsgericht eine Vorlage zu machen, weil da doch verfahrensrechtlich einige Hürden auch für die konkrete Normenkontrolle da sind. Deswegen ist es hier nicht zu einer Vorlage gekommen. Aber kritisch wird das durchaus gesehen, ja.
Vielen Dank. Haben Sie noch eine kurze Nachfrage?
Ich würde jetzt vielleicht in dieser Frage aufhören und wir haben eine zweite Fragerunde, dann komme ich nochmal neu.
Dankeschön. Für die SPD, Kollege Schröder, bitte.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Ballmann vom Leibniz-Institut. Und zum einen haben wir vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Wir haben diese Maßnahme ist ja ein Teil eines größeren Pakets. Da geht es auch um Bürokratieentlastung, auch um die Stärkung der Marktposition, wie genannt wurde. Und wenn ich auch noch mal erwähnen darf, das Wachstumschancengesetz und die Regelungen zu Abschreibungen für KMUs, von denen auch landwirtschaftliche Betriebe ja profitieren, haben ja erstens schon Entlastungen auch für landwirtschaftliche Betriebe gebracht und werden auch noch andere Maßnahmen eben auch Entlastungen bringen. Jetzt geht es ganz konkret um diese eine Maßnahme, nämlich die der Tarifglättung. Und da die Frage an Herrn Professor Ballmann, welche land- und forstwirtschaftlichen Betriebe profitieren denn letztlich von der Tarifermäßigung? Sind diese Betriebe gleichzeitig von der anfallenden Agrardieselvergünstigung auch betroffen, weil gerade gesagt wurde, auch das reiche nicht aus, um das quasi zu kompensieren. Und zum anderen haben wir auch die Debatte schon gehabt über ein Auseinanderklaffen von Betrieben mit Standort in Ost- und Westdeutschland. Sehen Sie, Herr Barmann, auch so ein Auseinanderklaffen oder sehen Sie das anders?
Bitte, Herr Professor Ballmann.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also zunächst einmal, welche landwirtschaftlichen Betriebe profitieren von der Tarifermäßigung? Habt ihr es vorhin schon gesagt, das sind vor allen Dingen kleinere, mittlere, teilweise auch eben stark spezialisierte Familienbetriebe. Wenn man das vergleicht mit beispielsweise dem Wegfall der Agrardieselvergünstigung, das waren, oder sagen wir mal, zwei Drittel, würde ich mal schätzen, der Agrardieselbeihilfen, die wegfallen, treffen überdurchschnittlich große und erfolgreiche Betriebe, die durch diese jetzige Tarifermäßigung kaum eine Lastung erfahren. Allerdings sind das zum einen bei den Haupterwerbsbetrieben und Personengesellschaften Betriebe, die ohnehin sehr große, sehr hohe Grenzsteuersätze zahlen. Und hier muss man eben sehen, die Agrardieselbeihilfe fließt vor Steuern, während die Effekte der Tarifermäßigung Effekte sind, die nach Steuern fallen. Also hier gibt es natürlich ein Auseinanderklaffen. Herr Wagner hat das ganz zu Recht besprochen. Allerdings muss man natürlich fragen, ob diese Agrardieselbeihilfe, die wegfallen, tatsächlich in der vollen Höhe für die Landwirtschaft dann zukünftig relevant sind. Zum einen wird gerade in Ostdeutschland auch wahrscheinlich sehr viel mittelfristig auf die Pachtpreise überwälzt. Es gibt auf den Betrieben Anpassungsmöglichkeiten durch Optimierung der Logistik, durch Optimierung der Anbauplanung, durch auch eine Optimierung der Intensität, zum Beispiel Übergang auf fluglose Bodenbearbeitung. Das wird das alles nicht komplett weg und ausgleichen. Allerdings, das ist natürlich schon eine Relativierung. Also man darf nicht davon ausgehen, dass wenn 450 Millionen oder 440 Millionen wegfallen für die Landwirtschaft bei der Agrardieselbeihilfe, dass das dann auch komplett zulasten der Landwirtschaft am Ende auch geht. Vielleicht noch ein Punkt zu Ost-West. Wir haben natürlich ein Phänomen in Ostdeutschland, die juristischen Personen profitieren kaum. Gleichzeitig haben wir eben natürlich schon eine Bevorzugung durch die Tarifermäßigung in Westdeutschland, insbesondere auch in Süddeutschland. Allerdings sind die dortigen Betriebe natürlich auch relativ intensiv wirtschaftend. Und hier haben wir schon natürlich eine gewisse Deckung der Nachteile beim Agrarsiesel durch eben die Begünstigung durch die Tarifermäßigung. Aber das sind natürlich keine vollständigen Kompensationen, aber es kommt schon einiges zusammen. Eine gewisse Korrelation hat man hier auf jeden Fall.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU, Kollege Steiniger, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen gehen an Präsidenten Klaus Schneider vom Deutschen Weinbauverband, aber vielleicht auch noch eine Vorbemerkung. Wir haben jetzt ja 30 Minuten schon in dieser Anhörung gesprochen und jetzt eben kam das erste Mal der Grund eigentlich für diese Anhörung zum Tragen, nämlich, dass wir die großen Bauernproteste vor 6 Monaten hatten, weil der Agrardiesel weggefallen ist. Und ich meine, da reicht jetzt eigentlich Grundschulmathematik, dass wenn ich 440 Millionen streiche und 50 Millionen wieder dazugebe, dass das kein gutes Geschäft ist. Das vielleicht als eine Anmerkung. Und wenn das jetzt sozusagen der Kern dieses Pakets wird ja die Tarifglättung sein, die übrigens ja die Ampel nicht erfunden hat, sondern das Instrument gab es ja schon und ist 2022 wurde auslaufen lassen von dieser Ampel. Deswegen also meine Fragen an Herrn Präsidenten Schneider. Wir sehen ja einige Herausforderungen auch im Bereich Weinbau. Wie ist die Auswirkung der Tarifglättung konkret auf Ihre Betriebe? Ist es aus Ihrer Sicht ein ausreichendes Kompensat? Und vielleicht drittens, was wären denn weitere Maßnahmen, die Ihnen helfen würden?
Bitte, Herr Schneider.
Ja. Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ist die Risikoausgleichsrücklage nur ein kleiner Tropfen, der dazu beiträgt, die Einkommensverluste, die durch andere Maßnahmen entstehen, ein wenig auszugleichen. Wir sehen vor allen Dingen im Bereich des Weinbaus eben, dass wir keine allzu großen Betriebe haben, dass wir nur kleine und mittlere Betriebe im Überwiegenden haben, oftmals familiengeführte Betriebe. Diese Betriebe haben keine sehr hohen Umsatzvolumina, sind damit von Witterungseinflüssen, von Klimawandel noch viel stärker betroffen, weil die Masse dann eben einfach fehlt. Und diese Betriebe sind meistens, also zu einem nahen 100 liegenden Prozentsatz, unter der Umsatzsteuergrenze von 600.000. Alleine die Reduzierung dieser Pauschalierung kostet uns wesentlich mehr Einkommen wie dieser relativ kleine Beitrag aus der Gewinnglättung. Deswegen würden wir uns, da würde ich mich gerne auch dem Herrn Dr. Wagner anschließen, auch für die kleinen Betriebe diese Risikoausgleichsrücklage sehen als große Notwendigkeit, um hier mehr Stabilität, mehr Resilienz erzeugen zu können, um einfach über die Jahre hinweg belastbarer zu werden. Weil die Ereignisse, die uns treffen, sind eben nicht nur Frost oder Hagel oder Hitze, Trockenheit, sondern wir haben dann je nach Witterung, wenn es feucht ist, auch mit sehr hohem Pilzerkrankungsdruck zu tun, der auch dem Klimawandel geschuldet ist. Und das sind zunehmende Dinge, die uns da beschäftigen. Und uns wurde durch die Maßnahmen der Bundesregierung mehr genommen, als wir jetzt bekommen. Das kann nur ein erster Schritt sein, um hier einen Ausgleich zu schaffen für die Landwirtschaft und für meinen Bereich, den Weinbau.
Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage?
Ja, herzlichen Dank. Es wurde zum einen als Instrument noch das Thema Risikoausgleichsrücklage angesprochen. Wir diskutieren ja aber, wurde ja gerade eben auch erwähnt, auch über dieses größere Paket, wo gesagt wird, dass es hier auch zu einer massiven Entbürokratisierung kommen soll. Wie sind diese Instrumente der Entbürokratisierung aus Sicht des Deutschen Weinbauverbands zu bewerten?
Bitte, Herr Schneider.
Dankeschön. Die derzeitig angedachten Maßnahmen bringen für uns nahezu nichts. Wir sind in der GAP nur die Empfänger dieser Basisprämie. Die Klötzstandards sind für uns gar nicht zugänglich gemacht worden im Weinbau, obwohl wir immer wieder versucht haben, da reinzukommen. Also haben wir da nahezu keine Bürokratie. Die von uns gemachten Vorschläge zur Entbürokratisierung werden dann abgelehnt, weil sie meistens dann auch wieder europarechtliche Hintergründe haben. Also gibt es da Überschneidungen. Für uns wird die Entbürokratisierung, wie sie derzeit angedacht ist, und wir hätten gute Vorschläge gemacht, in keinster Weise irgendeine Verbesserung bringen. Da glauben wir nicht daran, dass es messbare Ergebnisse für uns geben wird.
Vielen Dank. Für die SPD, Kollege Malvi, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Schmidberg. Und zwar geht es um die Einführung der Risikoausgleichsrücklage als Alternative. Wir haben das ja heute schon gehört, dass das eine Forderung auch aus den landwirtschaftlichen Verbänden heraus ist, dieses Instrument einzuführen. Wir haben auch schon gehört, dass es hier zu einer Verschiebung der ertragssteuerlichen Progression kommt und nicht die Abmilderungswirkung sich hier auswirkt. Da würde ich Sie bitten um eine Einordnung, welche Vor- und Nachteile Sie sehen bei der Tarifermäßigung im Vergleich zur Einführung einer Risikoausgleichsrücklage.
Bitte, Herr Schmitzberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Beurteilung einer Regelung über Risikoausgleichsrücklagen ist natürlich sehr stark von der konkreten Ausgestaltung abhängig. Und da gibt es ja im Bereich des Steuerrechts und der Möglichkeit steuerlich begünstigter Rücklagen eine ganze Anzahl von verschiedenen Ausgestaltungen. Da müsste man sich dann darauf einigen. Also ich habe gesehen, dass die bisher in der Vergangenheit vorgestellten Modelle da durchaus sehr unterschiedlich in den Einzelheiten waren. Grundsätzlich kann man natürlich zum Zeitfaktor sagen, dass man etwas Zeit gewinnt. Jedenfalls dann, wenn man die Bildung eines bestimmten Rücklagenkontos anordnet. Dann wäre ja in der Tat relativ schnell der Zugriff auf diese Rücklage dann möglich. Bei einem wirklich nur dann steuerlich vorgesehenen Rücklage, da ist natürlich die zeitliche Verzögerung auch da, weil ja auch da die Festsetzung der Einkommensteuer immer erst deutlich nach Abschluss eines Wirtschaftsjahres erfolgt. Aber das dürfte in der Tat schneller sein als jetzt im Vergleich die Tarifglättung, über die wir hier heute sprechen, im 32c. Denn das ist ja eine Maßnahme, die erst wirken kann, wenn ein Dreijahreszeitraum steuerlich entsprechend abgearbeitet worden ist. Und das dauert ja durchaus eine ganze Weile. Es sind natürlich bei den Rücklagenregelungen dann verschiedene Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Man muss einmal sehen, Was macht man angesichts der Tatsache, dass viele landwirtschaftliche Betriebe, wenn ich die Statistiken da richtig lese, ja durchaus Einkünfte aus verschiedenen Einkunftsarten haben? Wie will man das regeln? Auch im Hinblick vielleicht auf die erste Frage, dass es tatsächlich nur dann zu einer Wirkung der Rücklage kommt und zu einem Einsatz der Rücklage kommt, wenn es um eine von der Zwecksetzung her begründete Ursache geht. Also wenn es tatsächlich um Gewinneinbrüche aufgrund von klimatischen Veränderungen geht. Man muss überlegen, wie will man mit Veräußerungs- und Aufgabegewinnen das ins Verhältnis setzen. Denn da gibt es natürlich, wenn wir an Paragraphen 14 und 16 ESTG denken, gibt es da möglicherweise in Jahren, in denen ein Betrieb aufgegangen wird und die Auflösung einer solchen Rücklage ansteht, bestimmte Wechselwirkungen, die das Ziel der Regelung möglicherweise auch konterkarieren können. Oder die Problematik, die man ja beim 32c ESTG auch hat, die Wechselwirkung mit Verlust vor und Rücktrag nach 10d ESTG. Also das sind alles Dinge, die man tatsächlich berücksichtigen muss. Ich sage mal so, aus der Sicht der Rechtsprechung, wir sind ja immer am Ende der Nahrungskette, sage ich gerne, wenn alles schon vorbei ist. Aber wenn ich aus den Kontakten mit den beratenden Berufen so eine Prognose wagen darf, so eine Beratung zur Risikoausgleichsrücklage dürfte nicht ganz unproblematisch sein aufgrund dieser ganzen Wechselwirkung.
Danke. Zur Nachfrage? Alles gut, danke. Dann für die CDU-CSU, Frau Kollegin Tillmann, bitte.
Ich würde gerne Herrn Dr. Wagner die Möglichkeit geben, auf die Äußerungen von Herrn Professor Dr. Bahlmann zu reagieren, der, ich zitiere sinngemäß, gesagt hat, die Agrardieselvergütungsverschlechterung würden ja sowieso überwiegend große und erfolgreiche Betriebe mit hohen Grenzsteuerwerten tragen und sie müssten es auch nicht dauerhaft tragen, weil sie es irgendwie bei den Pachten und den Verbrauchern weitergeben könnten. Da wüsste ich gerne, was Herr Dr. Wagner dazu sagt. In der zweiten Teil meiner Frage würde ich gerne von Herrn Wiegand die Problematik veränderter Verlustrücktrag im Zusammenhang mit Gewinnglättung hören. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir ja den Verlustrücktrag erheblich verändert haben seit 2022 und dass deshalb die Gewinnglättung natürlich auch in Folge nicht so attraktiv ist, wie wir es vor der Veränderung der Verlustverrechnung hatten, weil wir insbesondere auf Wahlrechte ja künftig verzichten müssen.
Bitte, Herr Dr. Wagner.
Also die Agrardieselerstattung bei uns in Thüringen macht pro Hektar je nach Betriebsausrichtung einen Betrag zwischen 20 und 45 Euro aus. Und das ist pro Hektar. Das ist ein Milchviehbetrieb, der Silage machen muss und mehrmals Grünfutteranteil hat natürlich einen höheren Anteil an Agrardieselerstattung bekommen als ein reiner Ackerbaubetrieb, wo es dann halt wie gesagt bei 20 Euro liegt. Das ist wie gesagt pro Hektar und unabhängig von der Betriebsgröße. Ein Betrieb, der mehr Hektar bewirtschaftet, bekommt dann eben mehr Agrardieselvergütung als ein Betrieb, der weniger Hektar bewirtschaftet. Zu den angesprochenen Kompensationsmaßnahmen, da haben wir keine. Auch was Bodenbearbeitung angeht, Minimalbodenbearbeitung wird auf der einen Seite gefordert. Auf der anderen Seite ist es durch die Politik von Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium mit der Einschränkung der Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln immer schwieriger geworden, mit Minimalbodenbearbeitung auszukommen. In meinem Betrieb, wir hatten in der Vergangenheit einen 600 PS Traktor und haben damit die gesamte Bodenbearbeitung gemacht. Aktuell brauchen wir dafür zwei 600 PS Traktoren, also knapp die doppelte Intensität an Bodenbearbeitung wie vor 3 Jahren. Und das führt natürlich auch zu mehr Dieselaufwendungen und deswegen tut dann auch die Agrardieselwegfall noch etwas mehr weh. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr Wiegand, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage und auch für die Einladung zu der heutigen Sachverständigenanhörung hier. In der Tat haben wir bei § 32c Absatz 5 in der derzeitigen Fassung, also bis einschließlich dem VZ 2022, eine klare Regelung zum Verlustrücktrag nach § 10d, nämlich zwei Fallgestaltungen, die jeweils in Nummer 1 und Nummer 2 dargelegt sind. Bei der ersten geht es darum, dass bei der Einführung der Tarifermäßigung keine Doppelbegünstigung erfolgen sollte und im Übrigen für die weiteren Betrachtungszeiträume sollte keine erneute Änderung also Verwaltungs- und Bürokratieaufwand erzeugt werden. Deshalb ist der Verlustrücktrag nach 10d über den Blockbildungszeitraum hinaus in § 32c Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 ausgeschlossen. Und bei der Nummer 2 wollte man steuerliche Wahlrechte, die § 10d Absatz 1 Satz 6 bis zur Reform 2022 ermöglichte, ausschließen. Und zwar bestand ja früher die Möglichkeit, sozusagen den Verlustrücktrag innerhalb des Glättungszeitraums zu optimieren, indem man den Verlustrücktrag betragsmäßig beschränkte und einen Verlustrücktrag nur bis zur Höhe des jeweiligen Grundfreibetrages zuließ. Das sollte ausdrücklich ausgeschlossen werden, um tatsächlich eine auf die Land- und Forstwirtschaft beschränkte Tarifermäßigung letzten Endes zu generieren. Und durch die Änderung des Paragraphen 10d durch das vierte Corona-Steuerhilfegesetz haben wir ja eine Erweiterung des Verlustrücktrags bekommen und das Wahlrecht nach Paragraph 10d Absatz 1 Satz 6 ist entfallen. Und insofern halten wir zumindest für die Nummer 2 eine Änderung des derzeitig gesetzlichen Tatbestands erforderlich, weil dieses Wahlrecht eben entfallen ist. Und für die Rechtsanwendungspraxis sollte das klargestellt werden.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Dr. Schäfer, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der zweiten Runde richtet sich meine Frage oder meine Fragen an Herrn Schmidberg. Andere Wirtschaftsbereiche haben ja nicht die Möglichkeit, diese Tarifglättung oder verwandte steuerrechtliche Möglichkeiten zu nutzen. Könnten Sie erläutern, warum das für die Landwirtschaft notwendig ist und wie sehen Sie die Zukunft der Tarifglättung?
Bitte, Herr Schmidberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich sage mal so, Prognosen sind jetzt nicht die Kernkompetenz der Rechtsprechung, um das vorsichtig zu sagen. Wir sind eben eher dabei, wenn es alles schon passiert ist. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Ich weise nur an dieser Stelle auch noch mal darauf hin, dass es ja von Anfang an Kritik an dieser Regelung gegeben hat im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz. Artikel 3 Absatz 1 war ja von Anfang an auch in der Literatur dazu ein Thema. Und dazu gehörte natürlich auch die Frage, warum Beschränkung unter Berücksichtigung der Zielsetzung, dass es um den Klimawandel und um die Auswirkungen von Extremwetterlagen geht, warum Beschränkung auf die Landwirtschaft. Das kann man in der Tat problematisieren, das wird problematisiert. Ich habe das Urteil der Kollegen des Niedersächsischen Finanzgerichts schon erwähnt. Die haben auch das problematisiert und sind da natürlich darauf gekommen, dass es auch andere Bereiche gibt. Etwa Außengastronomie wird da genannt oder Schausteller, Freizeitgestaltung unter freiem Himmel wie Freizeitpark und Zoos. Aber natürlich muss man auch überlegen, es gibt ja auch gewerbliche Tätigkeiten im Bereich der Landwirtschaft. Also da bieten sich einige Ansatzpunkte, wo man sagt, da ist das mit dem Klimawandel genauso zu sehen und wird aber hier nicht begünstigt. Ein Rechtfertigungsgrund könnte man darin sehen, dass man sagt, im Bereich der Landwirtschaft, also wirklich sozusagen in der Bodenbearbeitung, sind die Folgen des Klimawandels auf die direkte Produktion bezogen, während alle anderen dieser entsprechenden Betroffenen, potenziell Betroffenen von solchen Starkwetterereignissen oder Ähnlichem, die sind immer davon abhängig, dass dann noch irgendwelche, wie sage ich, Entscheidungen der Verbraucher dazwischen kommen. Und da könnte man jetzt überlegen, ist das ein hinreichender Anknüpfungspunkt für eine Differenzierung? Ich verhehle nicht, die niedersächsischen Kollegen haben das negativ gesehen. Die sagen, nein, das reicht nicht aus als Differenzierungsmerkmal. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also die Kürze der Zeit Das wäre jetzt nicht seriös, wenn ich jetzt hier ein verfassungsrechtliches Gutachten dazu abliefern würde. Aber man kann darüber nachdenken, ob diese Anknüpfung bei der Landwirtschaft eine direktere ist, während alle anderen sekundär sind, also Folgen sind. Da müsste man darüber nachdenken. Wenn Sie mich fragen, wie ich die Zukunft sehe, dann habe ich Ihnen schon angedeutet, es ist sehr schwer im Bereich der Begünstigungen im Steuerrecht, das einer verfassungsgerichtlichen Prüfung zuzuleiten, jedenfalls von den Gerichten, für die ich hier spreche. Nicht? Weil Sie brauchen da ja zunächst mal eine negative Entscheidung der Verwaltung. Wenn die Verwaltung großzügig ist, und ich habe bei der Recherche nicht festgestellt, dass jetzt eine Unzahl von Rechtsprechung existiert, da scheint mir also scheinen da wenig Probleme bei der Anwendung des 32c gewesen zu sein, dann kommen Sie gar nicht dazu, dass das mal problematisiert wird und dann Karlsruhe vorgelegt wird. Also die konkrete Normenkontrolle ist da ein schwaches Institut. Ja, also insofern, trotz dieser Bedenken, die alle, die schon doch von einigen geäußert werden, da sind auch durchaus prominente Bundesrichter dabei, denke ich, die Zukunft ist jetzt nicht ganz so schlecht, weil es wahrscheinlich nicht justiziabel sein wird.
Vielen Dank. Die Linke ist nicht anwesend. Dann machen wir weiter mit der FDP. Kollege Mordhorst, bitte.
Ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann geht es weiter mit der SPD. Kollege Schrodi, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Professor Ballmann nochmal. Wir haben ja auch gerade die Debatte über ein Bürokratieentlastungsgesetz und hier die Frage auf diese Maßnahme gestellt, dass die Finanzverwaltung, da wird ein Zeitaufwand von 20 Minuten beim Steuerpflichtigen veranschlagt für die Erstellung des Antrags und zur Übermittlung. Wie beurteilen Sie die bürokratischen Aufwendungen der Tarifermäßigung? Ist dieser geschätzte Zeitaufwand realistisch und angemessen? Und wie bewerten Sie den Bearbeitungsaufwand seitens der Behörden?
Bitte, Herr Professor Ballmann.
Ja, vielen Dank. Also es ist nicht mein Spezialgebiet. Allerdings muss man hier eben einfach sehen, es ist ja kein neues Instrument, sondern wir hatten die Tarifermäßigung schon, sodass im Grunde genommen sowohl auf Seiten der Landwirtschaft beziehungsweise auch den Steuerberatern der Landwirte die entsprechenden Routinen vorlegen. Und Gleiches würde ich eben auch für die entsprechenden Behörden sehen, und vor allen Dingen sind die Ermessensspielräume ja auch überschaubar. Das ist oder das wäre natürlich bei einer Risikoausgleichsrücklage deutlich komplizierter. Aber wie gesagt, das hängt dann aber auch wieder davon ab, wie die natürlich ausgestaltet ist.
Dankeschön. Jetzt haben Sie doch auch schon mal die Vor- und Nachteile Tarifermäßigung im Vergleich zur Risikoausgleichsrücklage angesprochen. War ja hier jetzt schon mal Thema. Wie sehen Sie denn da die Vor- und Nachteile der jeweiligen Maßnahmen?
Bitte, Herr Professor Ballmann.
Also wir haben in der Landwirtschaft sehr, sehr viele steuerliche Sonderregeln, gerade auch mit Blick auf die landwirtschaftlichen Familienbetriebe. Das betrifft Paragraph 13a Einkommensteuer, das betrifft 13.3 Einkommensteuer. Wir haben die Umsatzsteuerpauschalierung, wir haben im Erbrecht Begünstigung gegenüber juristischen Personen. Das ist eine Vielzahl an, ich würde mal sagen, Steuergeschenken, die im Einzelnen, glaube ich, schwer zu begründen sind, wenn man sie heute neu diskutieren würde. Bei der Risikoausgleichsrücklage haben wir diese Diskriminierung nicht. Sie ist grundsätzlich größen- und rechtsformunabhängig. Aber natürlich, wenn wir uns die landwirtschaftliche Praxis ansehen, haben wir natürlich ein Wachstum vor allen Dingen bei den größeren und großen Betrieben, gerade auch was große Investitionen angeht, für die Liquidität ein großes Thema ist. Also insofern hätten wir auf der einen Seite formell eine Neutralität, aber auf der anderen Seite einen gewissen Ausgleich gegenüber einer Benachteiligung größerer Betriebe gegenüber den kleineren und mittleren Betrieben. Allerdings muss man eben auch sehen, der Einkommensunterschied zwischen größeren und kleineren Betrieben ist erheblich. Und die Frage ist, ob tatsächlich die Effekte so groß sind. Ich glaube, die Liquidität spielt tendenziell bei wachsenden Betrieben eine größere Rolle und potenziell hat die Risikoausweisrücklage hier ein gewisses Potenzial auf eine Wirkung. Aber es ist eine Frage der Ausgestaltung und auch natürlich eine Frage, die wir ständig haben, wenn in der Öffentlichkeit über Groß versus Klein in der Landwirtschaft diskutiert wird.
Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage? Dankeschön. Dann für die CDU-CSU, Kollege Günzler, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Fragen richten sich an Herrn Wiegand von HLBS. Herr Wiegand, vielleicht können Sie sozusagen aus der Praxis noch mal sagen, welche Auswirkungen diese Tarifermäßigung hat, welche Verteilung. Dazu haben wir ja schon einiges gehört. Ich hätte auch die konkrete Frage, wenn jetzt die jetzige Regelung ist ja ausgelaufen mit dem VZ 2022. Die Neuregelung soll ja gelten für die Abschnitte 23 bis 25 und dann dann 25 bis 28. Bedeutet das nicht, dass, wenn es denn eine Erlastung gäbe, dass diese erst frühestens bei den Landwirten 2026 ankäme mit der Abgabe der Steuererklärung 2025, sodass wir hier noch einen zeitlichen Verzug hätten, der ja nicht so schön wäre? Dann dritte Frage schicke ich gleich hinterher, damit Sie das im Guss beantworten können. Wir haben ja viel schon zur Risikoausgleichsrücklage gehört. Und in dem Gesetzentwurf steht, dass die Verlängerung der Tarifermäßigung in mehr Fällen eine tatsächliche Abmilderung gewährleistet als bei der Risikoausgleichsrücklage. Das habe ich jetzt hier komplett anders verstanden bei allen Darstellungen. Von daher scheint mir der Gesetzentwurf da nicht ganz schlüssig zu sein. Und dann, wenn Sie noch Zeit haben, würde ich Ihnen die Möglichkeit geben zu sagen, was Sie sich aus Ihrer Praktikersicht vorstellen könnten, was sinnvoller wäre. Ich möchte nur erwähnen, dass wir ja auch noch eine erhebliche Verteuerung im Jahressteuergesetz 24 beinhaltet haben, die Erhöhung oder Senkung des Durchschnittssteuersatzes auf 7,8%, wo es über die Jahre ja Millionen Nachteile gibt in der Umsatzsteuer für die Landwirte.
Bitte, Herr Wiegand.
Ja, vielen Dank, Herr Günzler, für die Frage. Also die Auswirkungen der Tarifermäßigung nach 32c waren in der bisherigen Fassung relativ überschaubar, weil wir grundsätzlich ja das abweichende Wirtschaftsjahr gemäß § 4a haben in der Land- und Forstwirtschaft mit entsprechenden Sonderwirtschaftsjahre für die Spezialbetriebe. Und insofern ist die Auswirkung der Tarifermäßigung hier sozusagen ein Top-up auf die Gewinnverteilung, die ohnehin anstand. Was sich verändert hat gegenüber der alten Rechtslage ist, dass die Tarifermäßigung nunmehr ja auch für landwirtschaftliche Betriebe, die das Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr haben. Die fünfte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnung hat ja dieses Wahlrecht der Landwirtschaft ermöglicht. Und insofern bildet dann eben die Tarifermäßigung hier sozusagen ein Äquivalent zu der abweichenden Gewinnverteilung noch 4a. Ja, zur zweiten Frage. In der Tat, durch die Betrachtungszeiträume VZ 2022 bis 2025, das heißt, die Tarifermäßigung wird mit der Veranlagung 2025 endgültig festgesetzt. Eine Vorabberücksichtigung im Rahmen des Vorauszahlungsverfahrens nach § 36 ist nicht vorgesehen. Von daher gesehen erfolgt die Entlastung mit der Veranlagung 2025. Und aufgrund des normalen Fristenablaufs, was die Steuererklärung betrifft, wird dann, und so hat es ja die Bundesregierung dargestellt oder der Urheber des Gesetzentwurfs dargestellt, dass die kassenmäßigen Auswirkungen 26 und 27 eintreten, vielleicht auch noch 28, je nachdem, wie sich das Veranlagungsverfahren verzögert. Das Gleiche haben wir im Jahr 28 für den zweiten Betrachtungszeitraum. Das wird sich in die Jahre 2030, 31, 32 verschieben, sodass also bis 2032 rund 300 Millionen Euro dann letzten Endes dafür aufgewendet werden. Dagegen haben wir, Sie haben es angesprochen, Herr Günzler, sofort eine sofort wirkende Maßnahme. Herr Schneider hat es auch dargestellt für die kleineren Weinbaubetriebe und Gartenbaubetriebe ganz gravierend, dass also die Umsatzsteuerpauschalierung hier abgesenkt wird auf für uns fraglicher Basis. Da würden wir uns doch gerne mal noch auch Gespräche wünschen, ob denn diese Ermittlung hier so richtig verlaufen durchgeführt wird oder ob wir vielleicht mit einem verbesserten Verfahren hier zu realitätsgerechteren Ergebnissen kommen. Denn der Bundesminister Özdemir hat es auf der letzten Veranstaltung beim Deutschen Weinbauverband angesprochen. Wir haben steigende Preise, erhalten aber eine sinkende Vorsteuerpauschale. Das müsste eigentlich einleuchten, dass hier etwas nicht zusammenpasst. Zur Risikoausgleichsrücklage kann man sagen, die ist im Gesetzentwurf dargestellt. Was man mit Sicherheit pauschal sagen kann, wenn ich Maßnahmen auf Ebene der Steuerbemessungsgrundlage ergreife, das haben wir ja bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer gesehen, ist das besser, wie wenn ich am Tarif herumschraube. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, dass eine Risikoausgleichsrücklage, je nachdem, wie man sie ausgestaltet, gegebenenfalls auch den Bundeshaushalt mehr belasten könnte. Auf der anderen Seite haben wir im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, ohne dass das bislang verfassungsmäßig in Frage gestellt worden ist, seit Jahrzehnten ein bewährtes Instrument, nämlich im Forstschädenausgleichsgesetz. Die Rücklage nach § 3 Forstschädenausgleichsgesetz ermöglicht dem Landwirt, steuerliche Vorsorge zu treffen anhand durchschnittlicher Umsatzerlöse der letzten 3 Jahre. Und aufgrund dieser umsatzbasierten Berechnungsgrundlage gibt es auch kein Ermessen oder Ermessensfehlgebrauch oder wie auch immer, sondern wir haben nackte Zahlen und aufgrund dieser nackten Zahlen kann man 25% sozusagen in eine Rücklage einstellen, bis eben nach 4 Jahren die Rücklage aufgefüllt ist.
Herr Wiegand.
Und von daher, Dankeschön, von daher ist.
Danke.
Und daher ist die Frage beantwortet. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Es gibt ja noch mal die Möglichkeit, nachzufragen. Für die AfD, Kollege Glaser, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. In der Diskussion im September 22, als wir den Verlängerungsantrag gestellt hatten, auf 3-mal 3-jährige Perioden, ist damals von den Regierungsfraktionen das abgelehnt worden mit folgenden 4 Argumenten, deren Bewertung ich jetzt einfach noch mal bitte aus sachverständiger Sicht, und deshalb spreche ich Sie, Herrn Wiegand, noch mal an, in der Annahme, dass Sie da den tiefsten Einblick haben. Erstens, die Regelung bringe nur geringe Vorteile, wurde argumentiert, um die damalige Verlängerungsbemühung von uns abzulehnen. Zweitens, die Regelung würde einen zu hohen bürokratischen Aufwand mit sich bringen. Drittens, ein erneutes Verfahren im Rahmen der EU-Beihilferegelung sei notwendig. Und viertens, sei die Verlängerung abzulehnen, also das, was wir heute wieder auf dem Tisch haben, wenngleich mit umgekehrter Drehrichtung, weil durch einen erweiterten Verlustrücktrag sowie Steuervorauszahlungen genug steuerliche Instrumente zur Verfügung stünden. Also das, was Sie, wenn ich es recht verstanden habe, auch angedeutet haben, dass das unter Umständen doch ein sehr wirkungsvolles und griffiges Instrument sei, und dass dessen Ausbau und dessen Aktivierung vielleicht ja tatsächlich für die Landwirte die günstigere Lösung sei, wie jetzt diese Kleinkorrektur. Vielleicht können Sie das kurz abarbeiten.
Bitte, Herr Wiegand.
Ja, vielen Dank, Herr Glaser, für die Frage. Also zum ersten Punkt, die Regelungen bringen nur geringe Vorteile. Das ist natürlich immer eine Betrachtungssache, welchen genauen Sektor und welche Betriebsgröße und vor allem welche wirtschaftliche Lage ich zu dem Zeitpunkt oder den vorangehenden Zeitpunkten sozusagen mit in die Betrachtung einbeziehe. In der Tat war es so, dass wir jetzt in den letzten Jahren schwankende Gewinne haben, insbesondere eben auch ein gutes Wirtschaftsjahr haben, und das kann eben besser kompensiert werden, während wir zu dem Zeitpunkt, in dem die Maßnahme sozusagen hier zur Diskussion ihrerseits stand, doch eher sozusagen eine gleichmäßige Gewinnverteilung hatten. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Aussage, eben die Regelung bringen nur geringe Vorteile, sich auf die damalige Gewinnsituation bezog. Der hohe bürokratische Aufwand, ja, der hohe bürokratische Aufwand ist wohl insofern gegeben, als die Finanzverwaltung und auch natürlich die Steuerbüros diese Tarifermäßigung händisch berechnen müssen. Also nach § 32c gibt es eine Excel-Tabelle und da müssen Sie also verschiedene Eintragungen machen. Das ist jetzt in den Steuerbüros relativ gut eingeübt, aber natürlich muss die Finanzverwaltung sowas auch nachvollziehen. Und obwohl die Finanzverwaltung ja auf eine Vollautomatisierung hinsteuert, haben wir hier dann natürlich ein systemfremdes Element, in dem also tatsächliche Beträge nochmals ermittelt werden müssen. Beihilfe, dritter Punkt, war angesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Sie den Antrag gestellt haben und ob das schon Artikel 211 Absatz 3 der EU-Verordnung gültig war. Aber wir sehen es ja jetzt hier im Gesetzentwurf, dass also hier, und das haben wir ja auch in unserer Stellungnahme angemerkt, dass für die Primärproduktion der Landwirtschaft keine Beihilfe vorliegt, aufgrund eben entsprechender europarechtlicher Regelungen. Allerdings eben die landwirtschaftliche Sekundärgeschäftsvorfälle, sprich Anlageverkäufe, Grundstücksveräußerung, aber auch Dienstleistungen und Arbeitsleistungen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe sozusagen noch zu notifizieren sind. Und deshalb hat deshalb sieht dieser Gesetzentwurf vor, dass eine Notifizierung durch die Europäische Kommission vorzunehmen ist. Also daran hat sich letzten Endes nichts geändert. Und Verlustrücktrag ist das Gleiche wie die Frage 1. Es kommt natürlich immer auf die wirtschaftliche Lage der Gewinne an oder die Gewinnsituation an. Dementsprechend kann ich Ihnen da jetzt keine weiteren Anmerkungen machen.
Vielen Dank. Dann für Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Dr. Schäfer, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine abschließende Frage darf ich an Herrn Dr. Wagner vom Thüringer Bauernverband stellen. Der Bundesrechnungshof hat in seiner Stellungnahme vom 4. Januar 2022, auf die er auch jetzt noch mal hingewiesen hat, betont, dass Gewinne außerhalb der operativen Tätigkeit eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs von der Begünstigung durch die Tarifglättung ausgenommen werden sollten. Welche Auswirkungen hätte eine solche Änderung aus Ihrer Sicht auf den Regelungszweck der Vorschrift und, was natürlich noch wichtiger ist, auf die Landwirte?
Vielen Dank. Herr Dr. Wagner, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Also wenn Gewinne, die außerhalb des normalen Geschäftsbetriebes Land- und Forstwirtschaft davon nicht erfasst sein sollen, dann bedeutet das natürlich, dass diese Gewinne erst einmal extra erfasst werden müssen. In der aktuellen Buchhaltung eines Haupterwerbsbetriebes werden diese Einkünfte mit zu den Einkünften gezählt und man hat sie dann insgesamt bei seinen Einkünften mit enthalten. Und man müsste für diese Spezialfälle das wieder herausrechnen aus den Einkommen. Und das muss dann entweder der Steuerpflichtige tun oder der Steuerberater tun, dieses Herausrechnen, was wieder mit einer höheren Bürokratie verbunden ist. Und auch, ich glaube, jetzt in Ihrem Gesetzentwurf steht es in § 52 weiter unten drinne. Also ist es da aufgeführt, ist auch ein Stück weit ein Systembruch mit dem, wie die Tarifglättung bisher funktioniert hat. Also zusammengefasst, höherer Aufwand und Gewinne außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes. Es kommt einmal vor, man verkauft einmal einen Traktor, also einen Anlagenverkauf, der abgeschrieben ist. Man verkauft den Traktor, hat dafür einen Buchgewinn und diesen müsste man dann herausrechnen aus den Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft. Und das dann für diese drei Wirtschaftsjahre zusammengenommen. Also das ist eine sehr, sehr kleinliche Auslegung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft.
Danke, Herr Dr. Schäfer. Gibt's? Okay, ist dann alles gesagt. Dann machen wir weiter mit der SPD. Kollege Malfi, bitte.
Ja, vielen Dank. Unsere abschließende Frage würde sich an Herrn Schmidtberg richten. Das ist die heute schon diskutierte Beschränkung der Tarifermäßigung. Die bezieht sich ja auf den § 13 der Einkommensteuer. und Betriebe, die entsprechend land- und forstwirtschaftlich tätig sind, aber entsprechend steuerlich als gewerbliche Einkünfte zugeordnet werden, sind von der Begünstigung ausgeschlossen. Wie beurteilen Sie systematisch diese Beschränkung?
Bitte, Herr Schmidtberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, das ist sozusagen der dritte Punkt der Bedenken, die man da findet, wenn man sich mal mit der Literatur und jetzt eben auch mit der Rechtsprechung der Kollegen aus Niedersachsen beschäftigt. In der Tat ist es problematisch, dass eben nicht alle, ich sage jetzt mal strukturell landwirtschaftlichen Tätigkeiten diesen Einkünften so zugewiesen werden, dass sie hier erfasst sind. Das ist für mich, das sage ich ganz offen, eigentlich der schwierigste Punkt bei der gleichheitsrechtlichen Betrachtung, weil es ja hier tatsächlich, und ich sage mal, hier stehen zwei Dinge gegenüber. Die Einkünfte werden aus einer Tätigkeit erzielt, die tatsächlich die gleiche ist wie die, die als landwirtschaftliche Einkünfte gesehen werden. Und es ist eine rein aus der Rechtsanwendung heraus resultierende Umqualifizierung, die dazu führt, dass da die Tarifglättung nicht greifen kann. Das ist schwierig. Also wenn man 15.3 ESTG sieht, wo das eben umqualifiziert wird, dann ist das ein reiner Rechtsakt. Und die tatsächliche Anknüpfung, die ja nach der Gesetzesbegründung ja das Ziel ist, dass nämlich die tatsächlichen Bedingungen, unter der die Landwirtschaft arbeitet, dass die in den Blick genommen werden sollen, jetzt im Hinblick auf die Klimaveränderung, ist das für mich tatsächlich ein Problem. Das muss ich sagen. Insofern wird man da sich überlegen müssen. Bei Kapitalgesellschaften stellt sich das Problem nicht, weil da ja die Tarifglättung sowieso nicht gilt. Das ist aber ein anderes Thema. Aber diese Frage, die Sie ansprechen, die sehe ich in der Tat unter Gleichheitsgesichtspunkten sehr problematisch. Das muss ich zugeben. Ja.
Danke, Herr Masi. Dankeschön. Dann für die CDU-CSU, Kollege Steiniger, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Letzte Frage noch mal an Herrn Wiegand. Zunächst zum Verfahren dieses Gesetzes. Also letzte Woche hier die erste Lesung gehabt im Eilverfahren, jetzt heute dann die Anhörung. Am Mittwoch soll im Ausschuss abgeschlossen werden und dann auch zweite, dritte Lesung jetzt noch vor der Sommerpause, obwohl ich sage mal, es ist jetzt ja kein neues Instrument, nicht die riesengroße Steuerinnovation. Wie erklären Sie sich aus fachlicher Sicht die Eilbedürftigkeit dieses Gesetzgebungsverfahrens und vielleicht aus Ihrer persönlichen Erfahrung auch? Denken Sie, dass die Ergebnisse der heutigen Anhörung auch noch Eingang in das Gesetzgebungsverfahren findet?
Bitte, Herr Wiegand.
Ja, vielen Dank, Herr Steiniger, für die Frage. Wie erklären Sie sich die Eilbedürftigkeit? Nun gut, wir haben natürlich immer aus meiner langjährigen Erfahrung heraus unterschiedliche Dimensionen. Einmal natürlich eine fachliche Dimension und einmal eine politische Dimension. Dass die Tarifermäßigung jetzt aus dem Jahressteuergesetz rausgenommen worden ist und hier separat in einem Gesetzgebungsverfahren behandelt wird, das hat uns schon doch alle überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht hängt es aber auch zusammen mit der von uns auch in unserer Stellungnahme dargestellten Umsatzsteuerpauschalierung und mit den damit einhergehenden Belastungen. Man möchte ja im Zuge des Agrarpakets, da sind ja noch andere Dinge, sage ich jetzt mal, die im Ernährungsausschuss sicherlich beraten und beschlossen werden, für die Land- und Forstwirtschaft Gegenstand des Ganzen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass ein geteiltes Verfahren mit den unterschiedlichen Zuständigkeiten zu tun haben, ja, Zustimmungspflicht des Bundesrates oder Einspruchsgesetz. Hier haben wir ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Allerdings sage ich jetzt mal die Art und Weise, wie Dinge sozusagen in letzter Zeit gehandhabt wird im Gesetzgebungsverfahren, ist seitens der Verbände doch auch schon beanstandet worden, insbesondere bei Gesetzentwürfen der Bundesregierung. Jetzt haben wir hier einen aus der Mitte des Bundestages heraus. Da haben wir natürlich ganz andere Spielregeln. Und von daher gesehen Von daher gesehen waren wir jetzt etwas überrascht und haben noch eine Sonderschicht, muss ich ganz ehrlich sagen, eingelegt, um uns hier fachlich noch einzubringen. Und ich glaube, es ist, dass wenn es vernünftige Dinge gibt, dass die gegebenenfalls hier auch noch Gehör finden. Einmal eben das, was wir angesprochen haben, das Thema Verlustrücktrag. Und wenn ich jetzt auf die Frage noch zur gewerblichen Prägung eingehen darf, da sehen wir eigentlich kein Problem. Wir haben das gleiche Phänomen auch beim § 34b. Wenn hier eine isolierte Gewinnermittlung nur für den landwirtschaftlichen Bereich bei gemischter Tätigkeit wahrgenommen wird oder durchgeführt wird, dann hat es der BfH schon seit 1960 in ständiger Rechtsprechung für gleichheitskonform erachtet. Also insofern gesonderte Ermittlung des landwirtschaftlichen Teils innerhalb der Tarifglättung wäre bei gewerblich geprägten Personengesellschaften aus unserer Sicht auch kein Thema, weil wir eine Anleihe hier aus der Rechtsprechung und dem Bereich der Forstwirtschaft vornehmen könnten. Aber wie gesagt, das hängt von den Beratungsergebnissen hier auf politischer Ebene ab.
Vielen Dank. Kollege Steiniger sagt, auch zufrieden. Die Gruppe BSW ist nicht anwesend. Somit wären wir mit dieser öffentlichen Anhörung fertig. Ich bedanke mich bei den Sachverständigen im Netz und die hier anwesend waren, bei den Kolleginnen und Kollegen, auch beim BMF. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche noch eine schöne Sitzungswoche. Dankeschön.